Vertraulich, der Live-Video-Podcast von Bild, täglich um 17 Uhr aus der bestvernetzten Politikredaktion Deutschlands mit dem Blick hinter die Kulissen. Unser Thema heute: 48 Stunden Krise unterwegs mit dem Außenkanzler Merz. Es ist Donnerstag, der 28. August. Ich bin Thomas Kausch und bei mir ist Bild-Militärexperte Julian Röpke, der nämlich mit Friedrich Merz unterwegs war und uns berichten wird. Julian, ihr seid heute kurz nach Mitternacht in Rostock angekommen, aus Moldau, das in Putins Visier ist. In Rostock besuchte heute Merz dann heute Morgen das Marinekommando, Thema russische Bedrohung in der Ostsee. Und von da am Nachmittag weiter nach Frankreich zum Treffen mit Macron, wo es auch um Rüstungsprojekte geht. Morgen tagt auch der deutsch-französische Ministerrat mit Merz. So, begonnen hatte sein Tag gestern in einem abhörsicheren Raum im Verteidigungsministerium, wo dem Kabinett geheim die generelle Bedrohungslage durch Russland präsentiert wurde. Also 48 Stunden im Zeichen der Krise, der Bedrohung durch Russland, der Kanzler im Dauereinsatz. Wie wirkte Merz auf dich? Steckt er so ein Programm locker weg? Ist ja auch schon fast 70.
Also ob er es locker wegsteckt, weiß ich nicht. Er hat es weggesteckt, er war wach, er war dabei, er hat auch mehrmals mit den Journalisten gesprochen, ist in den Hintergrund, wie man es immer so nennt, reingegangen. Und er hatte ja wirklich ein Mörderprogramm, muss man sagen. Also wenn man sich ansieht, wie das jetzt über die letzten 48 Stunden, eigentlich bis morgen noch gehend, das alles organisiert ist, alles im Zeichen, du hast es gesagt, des russischen Angriffskrieges. Wenn man sich das ansieht, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass dieses Vorurteil, Politiker, die würden ja nur Geld einstreichen und nicht arbeiten, das stimmt überhaupt nicht. Zumindest nicht bei Friedrich Merz. Denn der hat genauso wie ich 5 Stunden Schlaf dazwischen, zwischen den Arbeitstagen und ist dann wieder im Einsatz. Und es ist ja wirklich ein riesiges Programm, was er eben aktuell zu bewältigen hat.
Also wir haben es gesagt, Bedrohung, Verteidigung, Rüstung. Du warst auch bei einem Hintergrundgespräch mit Merz dabei. Daraus darf man nicht zitieren, aber schilder doch mal deinen Eindruck. Wie besorgt ist er?
Ja, ich glaube, er ist extrem besorgt. Er sieht, was in der Welt gerade aktuell passiert. Er sieht, was Russland tut, dass Russland überhaupt nicht aufhört, Europa anzugreifen. Ich glaube, da macht er sich auch überhaupt keine Illusionen. Einige tun das ja in letzter Zeit und sagen, ja, es ist nur eine Frage von ein paar Tagen oder Stunden. Wir dachten es bei Donald Trump. Er hat gesagt, ich rufe jetzt Wladimir Putin an und dann wird das alles wieder gut. Ich glaube, Friedrich Merz ist da sehr realistisch. Er war auch der Einzige, der damals gesagt hat, lass uns doch erstmal über einen Waffenstillstand sprechen, bevor wir einen Friedensvertrag aushandeln. Sowas passiert logischerweise erst wesentlich später. Und ich glaube, man darf nicht zitieren, das hast du richtig gesagt, aber ich glaube, ein Vorwurf, der ihm gemacht wird, nämlich, dass er sich zu sehr auf die Außenpolitik, die Sicherheitspolitik, deshalb nennen wir ihn ja heute auch Außenkanzler, weil er unterwegs war, beschränkt, den hat er doch klar zurückgewiesen und hat gesagt, äußere Sicherheit, innere Sicherheit, das ist Sicherheit Deutschlands, das gehört alles zusammen und wir müssen mit allem klarkommen, ansonsten müssen wir uns um Wohlstand nicht mehr viele Sorgen machen.
Vielleicht ist es sogar mehr ein Verteidigungskanzler als ein Außenkanzler mittlerweile. Also Blitzbesuch in Moldau, kleines Land zwischen Rumänien und der Ukraine, aber von großer Bedeutung. Ich habe es gesagt, es ist in Putins Visier. Erklär uns mal die Hintergründe.
Ja, Moldau ist ein weiteres Land, was, glaube ich, 1991 die Unabhängigkeit bekommen hat von der Sowjetunion und seit ein paar Jahren, seit Putin ja, wie er glaubt, Estland, Lettland, Litauen zum Beispiel verloren hat als Ex-Sowjetrepubliken, ist für ihn ganz klar, ich werde nichts mehr verlieren, so nennt er das, verlieren an Europa, verlieren an den Westen. Er möchte die kommende Parlamentswahl, die ist in etwas, ich glaube heute genau in einem Monat ist sie, für sich entscheiden, für seine Parteien entscheiden. Er möchte den Pro-EU-Kurs, den Pro-NATO-Kurs des Landes beenden. Und deshalb setzt er dort extrem illegale Mittel ein, muss man schon sagen. Es gibt aktuell, das haben wir gestern gelernt, eine App, die man sich herunterladen kann. Die wird angeboten über russische Telegram-Kanäle an Moldauer. Und da wird ganz klar gesagt, wenn du diese App herunterlädst, dann kannst du damit Geld verdienen. Wie machst du das? Du registrierst dich dort mit deinem Ausweis, mit deiner Person und so weiter. Und in der Wahlkabine machst du einfach ein Video davon, wie du für unsere Partei ankreuzt. Und dann kriegst du einige 100 Euro. Das Einzige, was wir dem entgegenzuhalten haben, ist unsere Solidarität, ist unsere Symbolik. Das war gestern ein symbolischer Besuch von Macron, Donald Tusk aus Polen und auch Merz. Und ganz wichtig.
Und Merz hat ja auch dabei gesagt, die Tür zur EU stehe offen. Wird Putin das zulassen?
Er hat schon gedroht. Nochmal ganz wichtig, Merz war gestern einen Tag da, bevor der Wahlkampf begonnen hat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig festzuhalten. Einige sagen, das war eine Einmischung, das ist es nicht. Nach der Verfassung Moldaus durfte das bis gestern passieren. Heute durfte er Moldau nicht mehr besuchen. Um auf deine Frage zu kommen, Sergei Shoigu, der ehemalige Verteidigungsminister, hat vor einigen Wochen erst gesagt, wenn Moldau den Weg in die NATO einschlägt, also den Weg nach Westen einschlägt, so wie die Ukraine das möchte, dann gefährdet das Land seine Souveränität. Das heißt, er hat ganz klar mit Krieg gedroht, sollte Moldau sich Richtung Westen, EU und NATO bewegen.
Dass Putin auch vor der EU nicht Halt macht, hat er heute Nacht gezeigt. Das EU-Delegationsgebäude in Kiew wurde offenbar ganz gezielt angegriffen. Du hast ein Video davon mitgebracht, da können wir mal reinschauen. Vielleicht beschreibst du es auch für die Hörer, nicht nur für die Zuschauer.
Ja, ganz genau. Wir sehen jetzt hier zwei Einschläge direkt hintereinander um 5:40 Ortszeit. Ja, alles klar. Um 5:40 Ortszeit und wir sehen eben, wie das die erste Rakete eingeschlagen ist und kurz danach die zweite einschlägt. Also beide direkt hintereinander in das gleiche Gebäude. Es ist eben dieses EU-Delegationsgebäude und daran können wir sehen, das war kein Zufall, das waren nicht etwa Trümmer oder so, sondern es waren tatsächlich zwei Iskander-M ballistische Raketen, die nacheinander in das gleiche Gebäude einschlagen. Das ist ziemlich erschreckend. Wir sehen, dass Putin uns damit offen zeigt, dass er uns als Unterstützer der Ukraine eben attackiert, dass er die EU attackiert und er hat mit einer weiteren Rakete heute Morgen den British Council angegriffen. Also er hat quasi ein Kulturzentrum Großbritanniens, aber auch ein staatliches oder zumindest teilstaatliches. Er hat beweisen wollen, auch wenn Großbritannien nicht mehr in der EU ist, greife ich es noch dazu an, um zu zeigen, alle westlichen Unterstützer der Ukraine werden jetzt attackiert.
Also er eskaliert den Krieg ja offenbar ganz bewusst, vielleicht auch, weil er glaubt, ich habe ja eh nichts zu befürchten, also die Reaktion aus Brüssel war heute, der russische Gesandte wurde einbestellt, das war alles.
Ja, ich glaube, das habe ich auch in den letzten 48 Stunden sozusagen mitgekriegt, die EU hat zurzeit, würde ich zumindest sagen, keinen eigenen Plan. Die EU glaubt, dass sie alles macht, was sie machen kann. Wir haben Sanktionen auferlegt, die sind schädlich für Russland, aber nicht vernichtend für Russland. Wir haben die Ukraine unterstützt. Wir sehen allerdings auch an unseren Planungen der Unterstützung, es wird nicht mehr. Es werden weiterhin 8,5 Milliarden Euro dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Man setzt jetzt sehr viel auf die USA und ich glaube, das sieht Putin. Er sieht, dass die EU relativ schwach ist, dass sie nicht all-in gehen möchte, dass wir nicht bereit sind, mehr als, ich glaube, bei Deutschland sind es 0,2% unseres Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung der Ukraine auszugeben. Und das nutzt er eben eiskalt aus.
Es war wieder mal eine Horrornacht, das EU-Gebäude, da wurde niemand verletzt von der europäischen Delegation, aber es gab bei den Angriffen in der Nacht mindestens 15 Tote, auch Kinder sollen darunter sein. Was war dein Eindruck bei der Reise mit Merz, auch aus diesen Hintergrundgesprächen? Glaubt noch irgendjemand an einen bevorstehenden Friedensgipfel mit Putin und Zelensky und Trump?
Ja, also erstmal war der Ukraine-Krieg sehr präsent. Man darf nicht vergessen, Chișinău, die Hauptstadt Moldaus, ist nur 50 Kilometer entfernt vom Krieg. Und als Moldau zum letzten Mal im Februar so ein bisschen aufmuckte und Russland kritisch etwas sagte, sind plötzlich zwei russische Drohnen abgestürzt, in Anführungsstrichen zufällig abgestürzt in Moldau. Das heißt, man war sehr nah dran und Russland nutzt auch den Krieg als Druckmittel, auch gegen Moldau. Und um auf deine Frage zu antworten, ich glaube, aktuell sehen die meisten, auch Politiker, dass Putin keine Ambitionen hat, diesen Krieg einzustellen. Und das finde ich so bitter. Sie sagen, er hat ja keine Gründe dafür, keine Motivation dafür, weder politisch noch wirtschaftlich noch militärisch. Wo ich dann immer denke, vielleicht auch als Europäer, ja, aber das ist ja eure Verantwortung, dass der keine Motivation hat, das einzustellen. Das ist ja nicht seine, sondern ihr wärt ja in der Lage, sozusagen ihn unter Druck zu setzen. Aktuell, so habe ich es in den letzten Tagen auch mitbekommen, sehen die europäischen Staatsführer da keine Möglichkeiten. Und Emmanuel Macron, der seit anderthalb Jahren uns erzählt, er schickt Soldaten in die Ukraine, aktuell kein Wort mehr von ihm dazu.
Apropos kein Wort, von Trump hört man auch nichts mehr. Ist auch sehr ungewöhnlich. Normalerweise hat er sich dazu ja nahezu täglich ausgelassen. Jetzt gar nichts mehr. Hat er die Lust am Friedensschaffen verloren oder gibt es da noch Gespräche im Hintergrund, von denen wir nichts wissen?
Also ich glaube, solange er nicht nominiert ist für den Friedensnobelpreis und den möchte er unbedingt haben, hat er die Motivation noch nicht ganz verloren. Ich glaube, das treibt ihn tatsächlich, dass er hier ausgezeichnet werden möchte. Er will als Friedenspräsident, er sagt immer, Joe Biden ist der Kriegspräsident, er ist der Friedenspräsident, ausgezeichnet werden. Aber du hast vollkommen recht, wir haben diplomatisch nicht mehr viel von ihm gehört. Wir haben aber stattdessen vor zwei Tagen nochmal bei einer Pressekonferenz gehört, ja, die Ukraine sei ja selbst schuld. Sie sollte halt nicht 15 Mal in einen Krieg reingehen, hat er gesagt, mit einem 15 Mal so großem Land. Er hat also mal wieder Täter und Opfer hier verwechselt. Was er aktuell macht, ich weiß es nicht. Viele in der Ukraine, mit denen ich spreche, hoffen darauf, dass er langsam die Geduld verliert. Er hat ja einige Andeutungen gemacht in der Richtung und dass er doch zumindest einige Waffen an die Ukraine liefert.
Beim Besuch der Marine an der Ostsee heute Morgen an Bord der Marinefregatte Bayern sagte Merz nochmal, die Bedrohung durch Russland ist real und sprach von so wörtlich täglichen Aktionen der russischen Armee im Ostseeraum. Was sind das für Aktionen?
Ja, es sind ganz verschiedene Aktionen. Wir haben zum einen ja die russischen Spionageflugzeuge vom Typ IL-20, die immer mal wieder aufsteigen von Kaliningrad. Die fliegen dann auch sehr...
Wir sehen ihn hier aus dem
Hubschrauberlandung auf einer Fregatte, genau. Mhm. Wir sehen diese Aktivitäten und wir sehen, wie die Russen da sehr, sehr nah an unseren Luftraum heranfliegen. Bis zu 40 Kilometer vor Usedom, dann drehen sie nach Norden ab, fliegen dann relativ nah an den dänischen Luftraum, an den schwedischen Luftraum, um eben immer wieder die Reaktion zu testen. Allerdings ist das bloß eines von vielen Aktivitäten. Das zweite ist natürlich die Schattenflotte. Wir wissen, dass mittlerweile die russische Armee absolut integriert ist in diese Schattenflotte. Wir hören immer wieder, dass Bewaffnete an Bord sind. Wir wissen auch, dass wenn beispielsweise Estland einem dieser Schiffe zu nahe kommt, dann kommt plötzlich russische Kriegsflugzeuge, die dann sehr tief fliegen, um zu zeigen, das ist unsere Schiffe, das sind nicht irgendwelche privaten Tanker, wie es ja angeblich heißt, sondern die sind staatlich organisiert. Und nicht zuletzt haben wir natürlich auch noch die Drohnenaktivitäten der Russen. Ja, wir haben jetzt gerade wieder gehört, ich glaube in der New York Times war es, dass gerade in Ostdeutschland über Militärbasen, über Militärtransporten und Routen, die bekannt sind, dass da Drohnen fliegen, die das ausspionieren. Auch da sagt man, die kommen nicht aus Polen, sehr unwahrscheinlich, sondern die kommen von Richtung Ostsee, werden da also gestartet, um sich genau anzusehen, was wir machen. Das heißt, Russland drückt hier in alle Richtungen, Russland versucht uns zu testen und viele haben eben Angst davor, dass wenn Russland in irgendeiner Art und Weise mehr oder weniger siegreich in der Ukraine das Ganze abschließt zu seinen Konditionen, dass man sich dann auf einen kleinen Ostseestaat, zum Beispiel Estland oder Lettland oder Litauen, konzentrieren würde.
Und dann wäre die deutsche Marine im Spiel. Aus Rostock ist der Kanzler dann weiter zum nächsten Krisentreffen mit Frankreichs Präsident Macron getroffen. Die beiden sind heute Abend beim Abendessen zusammen, bevor dann morgen der deutsch-französische Ministerrat in Toulon tagt. Aber so ein richtig gemütlicher Rotweinabend wird das, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob Merz auch da auf der Reise was gesagt hat. Da gibt es mächtig Streit um ein Mega-Rüstungsprojekt.
Ja, Merz und Macron haben viel zu bereden. Ich glaube, das kann man auch verraten. Er hat so ein bisschen gescherzt. Er hat ja gestern Abend erst mit Macron gegessen. Er muss nicht heute nochmal mit ihm essen. Das ist nicht der primäre Grund, dass er so gerne mit Emmanuel Macron zu Abend isst. Ja, es geht tatsächlich um viele Themen. Es geht natürlich nochmal um die Sicherheitsgarantien gegenüber der Ukraine. Was kann man da machen? Es geht aber eben auch, du hast es angesprochen, um dieses sogenannte FCAS, also Future Combat Air System, das zukünftige Luftkampfsystem, was eigentlich von Deutschland und Frankreich zusammen hätte entwickelt werden sollen. Aber die Franzosen ziehen das sehr an sich, sie ziehen das sehr an einen Staatskonzern heran und geben eigentlich Deutschland bloß noch so die Brotkrumen, den Kuchen wollen sie haben. Und ich glaube...
80% der Aufträge wollen sie für französische Firmen haben. Ne?
Und auch die Entwicklung soll zum größten Teil in Frankreich stattfinden, was dann natürlich...
Kosten von 80 bis 100 Milliarden Euro allein für die Entwicklung, also da ist was zu verdienen.
Kosten, genau, und das sind ja Kosten, die von Staaten bezahlt werden sollen, sind also auch Einnahmen. Im französischen Fall wäre es für einen Staatskonzern, diese Einnahmen. Und das möchte Frankreich unbedingt haben. Ich glaube, Deutschland, ist mein Eindruck, reißt hier langsam der Geduldsfaden. Entweder da gibt es eine Bewegung von französischer Seite oder man sagt eben, dieses ganze Konzept, dieses ganze gemeinsame Projekt wird vielleicht auf Eis gelegt.
Wir haben doch F-35, also die modernsten Tarnkappenbomber, Kampfjets der Welt in den USA bestellt, auch für 10 Milliarden. Brauchen wir die europäischen überhaupt noch?
Wenn du mich fragst, wir brauchen die auf jeden Fall, denn ich glaube, jeder weiß, dass die amerikanischen Flugzeuge, nicht die Flugzeuge selber, aber ihre Systeme, mit denen sie arbeiten, die haben sogenannten Kill-Switch. Das heißt, wenn die Amerikaner nicht wollen, dass wir damit Ziele angreifen, wenn die nicht wollen, dass die abheben, dann heben die auch nicht ab. Und insofern ist es extrem wichtig für unsere strategische Souveränität in Europa, dass wir eigene Kampfflugzeuge produzieren. Allerdings, und du siehst es gerade, offenbar sind wir Europäer gar nicht so doll wir, wie wir gerne das hätten. Und ja.
Also, der Kanzler im Dauereinsatz, man könnte auch sagen, Merz macht mobil. Danke für die Hintergrundinformationen, Julian. Vertraulich, der Podcast und das Video. Auch morgen wieder, 17 Uhr.